Wenn die Bibel am Ende von einem Strom des Wassers des Lebens und vom Baum des Lebens mitten in einer strahlenden Stadt spricht, wirkt das zunächst wie ein fernes Bild. Doch hinter diesen Bildern steht Gottes Herz, er selbst will im Zentrum seines Volkes wohnen, es regieren und gleichzeitig mit sich als Leben versorgen. Wer diesen Strom und diesen Baum versteht, entdeckt darin nicht nur eine zukünftige Herrlichkeit, sondern ein sehr gegenwärtiges Werk Gottes im eigenen Inneren. Der Thron des Lammes als lebendiges Zentrum. Im Herzen des neuen Jerusalem steht kein abstraktes Prinzip, sondern ein Thron, der Thron Gottes und des Lammes. Die Stadt hat kein separates Regierungszentrum und dann irgendwo einen Tempel für die Frömmigkeit, beides fällt in eins, Gottes Herrschaft und Gottes Gegenwart sind untrennbar verbunden. In der Offenbarung heißt es, und er zeigte mir einen Strom des Wassers des Lebens, hell leuchtend wie Kristall, der aus dem Thron Gottes und des Lammes hervorging, in der Mitte ihrer Straße. Dass Gott und das Lamm auf einem Thron sitzen, zeigt, der ewige Schöpfer ist derselbe, der sich als geopfertes Lamm gegeben hat, der allmächtige Regent ist für immer der Verwundete, der für seine Geschöpfe einsteht. Herrschaft trägt hier ein durchbohrtes Herz. Die Verwaltung des Universums wird von jener Liebe hier ausgeübt, die sich bis zum Äußersten hingegeben hat. Unser Gott ist nicht nur der Gott auf dem Thron für seine Verwaltung und auch nicht nur der Gott im Tempel für seinen Ausdruck. Er ist gerade der Gott auf dem Thron im Tempel, um sich durch seine Verwaltung auszudrücken. Gottes Thron ist für seine Verwaltung und Gottes Tempel ist für seinen Ausdruck. Dass der Thron im Tempel steht, bedeutet, dass Gottes Verwaltung auf seinen Ausdruck ausgerichtet ist. Alles, was Gott verwaltet, dient dazu, dass er ausgedrückt wird. Der Thron steht zugleich im Tempel. Damit wird sichtbar, Gottes Regierung ist nicht bloß ordnende Macht, sie ist darauf ausgerichtet, dass Gott sich zeigt. Alles, was er ordnet, zielt darauf, dass seine Herrlichkeit sichtbar wird, wie es von der Stadt heißt, die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre Lampe ist das Lamm. Licht und Lampe gehören zusammen, Gott selbst ist das Licht, Christus, das Lamm, ist die Lampe, in der dieses Licht greifbar und sanft wird. So ist es auch jetzt schon im verborgenen Bereich des Glaubenslebens. Wo Christus als Haupt respektiert wird, wo sich ein Mensch innerlich vor ihm beugt und aufhört, sich selbst zum Maßstab zu machen, entsteht gewissermaßen ein innerer Thronraum. Dort herrscht nicht Drohung, sondern eine Leitung, die klärt, entlastet und zugleich bindet, bindet an den, der seine Gemeinde mit Gnade durchdringt. Die Perspektive des neuen Jerusalem schützt dadurch vor Missverständnissen von Autorität. Göttliche Autorität dient nicht dazu, menschliche Ansprüche zu stützen, sondern sie ist der Weg, auf dem Gott sich als Leben mitteilt. Wie der Strom des Lebens aus dem Thron hervorgeht, so geht aus der Herrschaft Christi Lebensversorgung hervor, Weisheit, Kraft, Trost, eine neue innere Gestalt. Wo dieser Thron innerlich respektiert wird, hören alte Reflexe von Rechtfertigung und Selbsterhöhung auf, und an ihre Stelle tritt eine stille Klarheit. Dinge werden in das Licht gestellt, ohne zerstört zu werden. Korrektur verliert den Charakter des Urteils und wird zur Teilnahme an einer höheren Ordnung. Je mehr ein Mensch sich diesem Thron aussetzt, desto fester und zugleich weicher wird sein Leben. Aus der Ewigkeit her leuchtet die Verheißung, dass die ganze Wirklichkeit einmal von dieser milden, aber unerschütterlichen Herrschaft durchdrungen sein wird. Der Blick auf den Thron des Lammes im Zentrum der Stadt lädt ein, schon jetzt aus dieser kommenden Ordnung zu leben und sich von ihr trösten und korrigieren zu lassen. Unsere Geschichte ist nicht dem Zufall ausgeliefert, sie läuft auf eine Stadt zu, in der jede Form von Macht vom Lamm her geprägt ist. Und er zeigte mir einen Strom des Wassers des Lebens, hell leuchtend wie Kristall, der aus dem Thron Gottes und des Lammes hervorging, in der Mitte ihrer Straße. Und die Stadt braucht weder die Sonne noch den Mond, damit sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre Lampe ist das Lamm. Der Thron des Lammes als lebendiges Zentrum des neuen Jerusalem zeigt eine Herrschaft, die aus durchbohrter Liebe besteht. Weil der Thron im Tempel steht, sind Gottes Verwaltung und sein Ausdruck untrennbar miteinander verbunden, er regiert, indem er sich mitteilt und sichtbar macht. Schon jetzt, wo Christus als Haupt anerkannt und innerlich Raum gewinnt, richtet sich ein innerer Thron auf, seine Autorität schafft Klarheit, Frieden und eine neue Haltung, in der eigenes Recht zurücktritt und Gottes Licht die Maßstäbe setzt. Diese kommende Stadt ermutigt, die oft widersprüchlichen Erfahrungen von Leitung, Abhängigkeit und Macht im Licht des Lammes zu sehen und zu erwarten, dass Gottes Herrschaft am Ende alles durchdringen und zum Guten ordnen wird. Der Strom lebendigen Wassers, der dreieine Gott im Fluss. Vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel zieht sich wie ein leiser, aber beharrlicher Ton die Vorstellung eines Stromes, der Leben bringt. Schon am Anfang heißt es, und ein Strom ging aus von Eden, um den Garten zu bewässern, und von dort aus teilte er sich und wurde zu vier Armen. Später ist von einem Strom die Rede, dessen Bäche die Stadt Gottes erfreuen, Propheten sehen Wasser, das aus dem Haus Gottes fließt und alles, was es berührt, lebendig macht. In der Wüste wird der Fels geschlagen, und aus dem unzugänglichen Gestein strömt Wasser für ein dürstendes Volk. Das sind nicht nur Erinnerungen an versorgte Notlagen, sondern Hinweise auf ein Muster. Gott begegnet dem Menschen, indem er fließt, indem er sich nicht als Block, sondern als Quelle gibt. Gott teilt sich selbst uns mit durch den Fluss, der aus dem Thron hervorgeht. Nach Vers 1 wird dieser Fluss ein Strom von Wasser des Lebens genannt. Das Wasser des Lebens ist ein Symbol für Gott in Christus als den Geist, der sich selbst in seine Erlöste hineinfließen lässt, um ihr Leben und ihre Lebensversorgung zu sein. Im Neuen Testament wird dieser Strom persönlich. Jesus stellt sich der samaritischen Frau als derjenige vor, der lebendiges Wasser geben kann. Wenn du die Gabe Gottes kennen würdest, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und am großen Festtag ruft er, wer in mich hineinglaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Innerstem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Der Evangelist deutet, er redet vom Geist, den die Glaubenden empfangen sollten. Der Vater ist die Quelle, der Sohn ist der geschlagene Fels und geöffnete Zugang, der Geist ist der Fluss, in dem dieser dreieine Gott in Menschen hineinreicht. In der Offenbarung tritt diese Wirklichkeit in ihrer Vollendung vor Augen, wenn Johannes den Strom des Wassers des Lebens sieht, hell leuchtend wie Kristall, der aus dem Thron Gottes und des Lammes hervorgeht. Dieser Strom verläuft in der Mitte der Straße der Stadt, deren Weg aus reinem Gold ist. Das Gold steht für die göttliche Natur, die Straße ist der Lebensweg des Volkes Gottes. Beides zusammen sagt, wo der Mensch sich auf den Weg Gottes einlässt, wo das eigene Leben in seiner Richtung von Gott her bestimmt wird, dort fließt das Leben. Und umgekehrt, wo der Geist fließt, dort formt sich ein Lebensstil, der von Gottes Heiligkeit und Treue geprägt ist. Der Strom ist klar wie Kristall, das heißt, sein Wirken ist reinigend und klärend. Unter seinem Einfluss werden Motive durchsichtig, Verwicklungen entwirrt, Entscheidungen gewinnen eine neue Klarheit. Oft geschieht das unspektakulär, mitten im Alltag, im Hören auf das Wort, im Aufmerken auf eine leise innere Erinnerung, die von Christus herkommt. In der zukünftigen Ewigkeit wird dieser Fluss ungehindert, ohne Gegenströmung, durch das neue Jerusalem fließen. Nichts Dunkles, kein Widerstand des Fleisches, keine Anfechtung wird ihm mehr trüben. Zugleich ist schon jetzt etwas von seiner Bewegung spürbar. Die Zusage und der Geist und die Braut sagen, komm. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst, richtet sich an eine Zeit, in der Dürre und Zersplitterung noch Realität sind. Der Lebensstrom ist frei und unverdient, aber er ist an eine innerliche Hinwendung gebunden, wo ein Mensch aufhört, sein Leben allein aus eigener Kraft zu sichern, und sich dem dreieinen Gott öffnet, beginnt dieser sanfte, aber beharrliche Fluss in ihm. Im Licht des neuen Jerusalem darf die Gegenwart mit all ihren Spannungen so gelesen werden, als Weg, auf dem Gott seinen Fluss vertieft, klärt und ausweitet, damit einmal nichts mehr bleibt, was dieses Wasser des Lebens hindern könnte. Und ein Strom ging aus von Eden, um den Garten zu bewässern, und von dort aus teilte er sich und wurde zu vier Armen. Jesus antwortete und sagte zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wüsstest, wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Der Strom lebendigen Wassers zeigt, wie der dreieine Gott sich selbst mitteilt, der Vater als Quelle, der Sohn als geschlagener Fels, der Geist als Fluss. Von Eden bis zur Offenbarung wird deutlich, dass Gottes Weg mit den Menschen darin besteht, in ihre Dürre hineinzufließen und alles, was er berührt, lebendig zu machen. Im neuen Jerusalem wird dieser Fluss ungetrübt aus dem Thron Gottes und des Lammes durch die ganze Stadt gehen, jetzt aber ist sein Fließen oft verborgen, angefochten, unterbrochen. Die Verheißung der zukünftigen Klarheit und Fülle gibt Mut, die unscheinbaren Regungen des Geistes ernst zu nehmen, die inneren Klärungen und stillen Korrekturen als Ausdruck dieses Stromes zu verstehen und zu erwarten, dass Gott auch in den verworrenen Bereichen des eigenen Lebens weiterfließt, bis seine lebensspendende Bewegung alles durchdrungen hat. Der Baum des Lebens, Christus als ewige Versorgung und heilende Kraft. Der Baum des Lebens tritt gleich zu Beginn der Schrift in Erscheinung. In der Mitte des Gartens von Eden pflanzt Gott ihn als Zeichen seiner Absicht, sich selbst dem Menschen als Leben zu schenken, und aus dem Erdboden ließ Jehova Gott allerlei Bäume emporwachsen, die angenehm anzusehen und gut zur Speise waren. Und auch den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Der Mensch sollte nicht aus sich leben, sondern ständig empfangen, essen, aus einer anderen Quelle schöpfen. Der Fall bringt eine scharfe Wendung, der Zugang zum Baum wird verschlossen. Von nun an lebt der Mensch unter dem Zeichen der Entfernung, er kennt Gott, aber von außen, er kennt Gut und Böse, aber ohne das Leben, das ihn tragen könnte. Der eine Baum des Lebens, der an den zwei Seiten des Flusses wächst, bedeutet, dass der Baum des Lebens ein Weinstock ist, der sich entlang des Flusses des Wassers des Lebens ausbreitet und mit dessen Fluss voranschreitet, damit Gottes Volk ihn empfangen und genießen kann. Er erfüllt in Ewigkeit das, was Gott von Anfang an beabsichtigte. Der Baum des Lebens war dem Menschen wegen seines Falles verschlossen, wurde aber den Gläubigen durch die Erlösung Christi geöffnet. Heute ist der Genuss Christi als des Baumes des Lebens der gemeinsame Anteil der Gläubigen. Mit Christus öffnet sich dieser verschlossene Weg wieder. Sein Kreuz und sein Blut eröffnen den Zugang zum innersten Bereich der Gemeinschaft mit Gott. Die Verheißung an die Überwinder, ich werde ihm zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist und Jesu Wort, ich bin das Brot des Lebens, gehören in diese Linie. Wer an ihn glaubt, nimmt nicht bloß eine Lehre, sondern eine Person in sich auf, er ernährt sich aus Christus, nicht aus der eigenen Kraft. Was im Glauben unscheinbar beginnt, ein Hören, ein Vertrauen, ein innerliches Ja, setzt eine andere Speisekette in Gang, an die Stelle von Sorge, Selbstbehauptung und ständiger Selbstbeurteilung tritt eine wachsende innere Kost, die aus der Nähe des Herrn kommt. Im neuen Jerusalem erscheint der Baum des Lebens in einer gesteigerten Gestalt. Er war in der Mitte ihrer Straße und des Flusses, von hier und von dort, der Baum des Lebens, ein einziger Baum, der sich wie eine Rebe an beiden Seiten des Stromes entlangzieht. Damit ist Christus als der wahre Weinstock vor Augen, der sich entlang des Flusses des Geistes ausbreitet. Wo der Strom des Lebens fließt, dort ist dieser Baum, wo der Geist wirkt, dort ist Christus als Nahrung gegenwärtig. Die 12 Früchte, die er trägt, indem er jeden Monat seine Frucht bringt, sprechen von einer reichen, nie ermüdenden Versorgung. Christus wiederholt sich nicht, auch wenn er derselbe bleibt, in den wechselnden Monaten unseres Lebens, Phasen der Freude, der Trockenheit, des Dienstes, des Leidens, schenkt er je neue Gestalten seiner Gnade, ohne jemals aufzuhören, derselbe Herr zu sein. Bemerkenswert ist, dass der Text unterscheidet, die Frucht ist für das Volk Gottes, die Blätter des Baumes dagegen sind zur Heilung der Nationen. Die Erlösten des neuen Jerusalem leben von der inneren Aufnahme Christi, sie essen seine Frucht, sie leben aus seinem Leben und werden ihm ähnlich. Die Nationen der neuen Erde dagegen, die nicht teilhaben an der gleichen inneren Verwandlung, werden durch das, was von Christus ausgeht, geordnet und erhalten. Blätter stehen in der Schrift oft für Taten, für das Äußere eines Lebens. In Eden floch der gefallene Mensch sich Blätter zur Bedeckung, im neuen Jerusalem sind die Blätter nicht mehr Ausdruck menschlicher Selbsterhaltung, sondern Zeichen der heilenden Wirkung von Christi Wegen und Werken. Seine Art zu handeln, seine Maßstäbe, sein Umgang mit Macht, Schwäche und Schuld wirken ordnend und heilend auf die Völker, ohne sie in das gleiche Maß an innerer Gemeinschaft hineinzuziehen. Und aus dem Erdboden ließ Jehova Gott allerlei Bäume emporwachsen, die angenehm anzusehen und gut zur Speise waren, und auch den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. In der Mitte ihrer Straße und des Flusses, von hier und von dort, war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt, indem er jeden Monat seine Frucht bringt, und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Der Baum des Lebens verbindet den Anfang und das Ziel der Geschichte Gottes mit den Menschen, in Eden als angebotene Speise, durch den Sündenfall verschlossen, in Christus erneut zugänglich, im neuen Jerusalem als unerschöpfliche Rebe entlang des Lebensstromes. Seine Frucht steht für den inneren Genuss Christi, seine Blätter für die heilende Wirkung seiner Wege nach außen. Wer sich von Christus ernähren lässt, erlebt schon jetzt etwas von jener inneren Sättigung und Verwandlung, die einmal die Stadt Gottes prägen wird. Zugleich wirkt die Betrachtung seiner Person klärend und heilend in Beziehungen und Lebensbereichen. Die Zusage, dass am Ende der Geschichte kein Zugang mehr versperrt, kein Hunger mehr ungestillt und keine Wunde mehr unbeachtet bleiben wird, stärkt die Hoffnung, Gottes Absicht, unser Leben aus seinem eigenen Leben zu erfüllen, wird sich nicht nur punktuell, sondern umfassend und dauerhaft erfüllen. Herr Jesus Christus, du Lammgott auf dem Thron, danke, dass du nicht fern regierst, sondern dich selbst als Lebensstrom in unsere Herzen hineinfließen lässt. Richte dein Thron in unserem Inneren neu auf, wo er wankt, und nimm alles hinweg, was dein klares, kristallines Fließen verdunkelt. Lehre uns, auf dem goldenen Weg deiner göttlichen Natur zu gehen, damit dein Geist ungehindert strömen und uns mit allem versorgen kann, was wir für unseren Weg brauchen. Du bist der Baum des Lebens, nähre uns mit deiner Person. Lass das Bild des neuen Jerusalem unser Denken prägen, damit wir schon heute aus der kommenden Welt leben und etwas von deinem Licht und deiner Klarheit in diese Zeit hineintragen. Bewahre uns bis zu dem Tag, an dem wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen und in der Stadt deiner Gegenwart ewig aus dir leben werden. Amen.